Wir möchten diesen Vortrag mit einer Frage beginnen. Du glaubst wohl, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Warum? Ein Bruder, von dem ich viel gelernt habe und von dem ich eigentlich viel auch über das Matthäus-Evangelium gelernt habe, Professor David Gooding, wurde einmal gefragt, warum er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er hat gesagt, weil meine Eltern mir das gesagt haben. Und die Leute haben ein bisschen geschmuzzelt wie du. Und er hat geantwortet, ich fand es wirklich toll, warum lachen sie? Soll ich das Zeugnis von Menschen, die über Jahrzehnte vor mir Christentum gelebt haben und bewiesen haben in ihrem Leben, dass das Evangelium Realität ist, soll ich dieses Zeugnis verachten? Warum glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Viele Christen können sagen, weil Mutter, weil Vater mir das gesagt haben. Und sie haben das unterstrichen mit ihrem Leben. Andere würden sagen, weil es steht in der Bibel. Und wir haben gelernt, der Bibel Glauben zu schenken und so weiter. Aber, naja, wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil es in der Bibel steht, das ist ein guter Grund. Aber die ersten Jünger fanden das nicht in der Bibel. Und dieser Abschnitt des Matthäus-Evangeliums zeigt uns, wie die erste Jünger, vorzüglich Petrus, zum Schluss kam, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Wie gesagt, dieser Abschnitt sagt, Petrus, das ist nicht auf deinem eigenen Schädel gewachsen. Fleisch und Blut haben dir diese Dinge nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Er wird es aber wohl nicht irgendwie in einem Traum gemacht haben oder durch Inspiration an Ort und Stelle. Petrus hat gewusst, boom, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist mit dem Herrn gereist. Er wohnte bei ihm. Er ist mit ihm gesegelt. Er erlebte verschiedene Konfrontationen mit der religiösen Behörde seiner Zeit. Und in all diesen Erfahrungen machte er einen langen Prozess durch, wo Gott Petrus Verständnis und Herz öffnete und ihm zugleich das erforderliche Beweismaterial gab, dass Jesus wahrlich der Sohn Gottes ist. Er brachte ihn zu der Überzeugung, um diesen Abschnitt zu zitieren, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Lesen wir heute Abend den ersten der vier großen Unterabschnitte hier. Kapitel 13, Vers 53. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat dieser diese Weisheit und diese Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus. Und er sprach zu seinen Dienern, dieser ist Johannes der Täufer, der ist von den Toten auferstanden. Und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um des Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, tanzte die Tochter des Herodias vor ihnen, und sie gefiel dem Herodes. Deshalb sagte er mit einem Eid zu, ihr zu geben, um was sie auch bitten würde. Sie aber von ihrer Mutter angewiesen, sagt, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde zornig, aber um der Eid und um der vielen, derer Willen, die mit zu Tisch lagen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf eine Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn, und sie kamen und verkündigten es Jesus. Als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einem öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde, und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bring sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, und die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer voraus zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot war schon mitten auf dem See und litt Not von der Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierte Nachtwache, kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wir haben vorgelesen und wir wollen gemeinsam nachdenken über den ersten rhetorischen Abschnitt in diesem großen Abschnitt des Matthäus-Evangeliums. Einige Geschichten aneinandergereiht, nicht chronologisch erzählt eigentlich, Er reicht zurück in der Vergangenheit, blendet uns die Geschichte der Geburtstagsfeier von Herodes ein und dann kommt er zurück in der Gegenwart. Er gruppiert verschiedene Geschichten. Die Frage ist, warum? Ich glaube, wir haben unser erster Hinweis in der ersten Geschichte. Die wird angedeutet, das Problem wird ganz deutlich gestellt und das Thema in die Thematik angedeutet in der Frage der Leute von Nazareth. Die Leute aus der Vaterstadt Jesu. Sie meinten, hier war ihr Problem, sie meinten schon, dass sie wüssten, wer Jesus ist. Aber was er tat, fiel so aus dem Rahmen, dass sie gezwungenermaßen die Frage stellen mussten, wer ist Jesus? Aber sie hatten schon ihre vorgefasste Meinung. Ist er nicht ein Sohn des Zimmermanns? Warum beginnt Matthäus mit einer Geschichte, wo Jesus ausgerechnet von den Leuten in der Heimat abgelehnt wird? Von den Leuten, die ihn am besten kannten, wäre es nicht besser, wenn Matthäus diese Geschichte unter den Teppich gekehrt hätte und hätte irgendwie positiv begonnen. Es ist aber verständlich, wenn Menschen in der Heimat, Menschen, die einen kennen, mit Vorurteilen behaftet sind. Ich habe früher in meinen Vorträgen einen sehr bekannten Skifahrer, mit dem der sehr interessiert war an der Bibel. In seiner Heimat St. Wolfgang, man hat Bilder von Rudi Nierlich überall gesehen. Die waren begeistert von Rudi Nierlich, St. Wolfgang, Heimat von Rudi Nierlich. Hätte Rudi aber begonnen, nach der Bibelstunde nach Hause zu gehen und den Leuten zu sagen, wie sie zu leben hatten, und mit Vollmacht in seiner Stimme, was du da magst, ist falsch, du sollst aufräumen in dein Leben. Hätte Rudi behauptet, dass Prophet wäre und schließlich der Sohn Gottes. Hätten diese Leute zurück daran erinnern können, dass der Rudi ganz ein netter, zwar netter, blonder Typ Rotzbuer war, der herumgelaufen ist und gut Skifahren konnte und gern am Stammtisch gesessen ist einmal. Und all das, was sie über ihn kannten, all das, wo sie mit ihm vertraut waren, hätte gesprochen gegen den Anspruch. Hättest du die Leute von Nazareth gefragt, kennst du Jesus? Hätten sie so etwa beantwortet, denn Jesus? Jawohl. Den kennen wir schon. Sein Vater war Zimmermann hier. Er arbeitete in seinem Betrieb. Seine Mutter heißt Maria. Er hat einige Brüder, die sind bekannt, ortsbekannt. Der Jakobus und der Josef und der Judas und der Simon und die Schwester von Jesus sind alle hier in der Gegend verheiratet. Er ist der Sohn des Zimmermanns. Und selbst wenn sie konfrontiert werden mit diesen wunderbaren Werken und diese unvorstellbare, knappe Erklärungen von Leben, von Gott, von dies und jenseits, ihre Vertrautheit mit Jesus und ihre vorgefasste Meinung ist unheimlich schwer zu überwinden. Wenn wir einen großen Abschnitt von Geschichten, eine Reihe von Geschichten lesen darüber, wie wir erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist es nicht doch hilfreich, dass die erste Geschichte konfrontiert uns mit der Problematik von vorgefasster Meinung. Wir wissen wenn Jesus kommt mit solcher Weisheit, ist die Frage, woher diese Weisheit? Wie erklärst du das? Wie erklärst du, dass die Kräfte der Jenseits auf einmal in dieser Welt durchbrechen auf gewaltige Weise und unwiderstehliche Weise, die man nicht weg erklären kann. Die wunderbare, tiefgründige moralische Lehre des Herrn Jesus, dafür mussten sie eine Erklärung haben. Seine mächtigen Wunderwerke, das sind zwei objektive Beweise dafür, dass Jesus nicht bloß, sondern Zimmermanns ist. Und picken Sie bleiben bei der vorgefassten Meinung. Unter diesem Beweisnote, das ist nicht sehr klug. Natürlich, wie soll man das sagen, man wechselt nicht Religionen wie ein Hemd und man ändert nicht die persönliche Meinung wie ein Blattel im Wind. Wir wollen nicht ein Windradl sein, der von jeder neuen Information gedreht wird. Aber angesichts solcher Tatsachen denken vielleicht die Leute von Nazareth, ist er nicht doch Sohn des Zimmermanns? Aber Freunde, das war keine genügende Erklärung. Keine genügende Erklärung. Wir sind unter Beweisnot, wenn wir nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, eine Erklärung für was er tat und sagte und für den Einfluss dessen, was er sagte, auf aber Millionen von Menschen auch heute. Seine Reden, so kurz und bündig, haben noch heute eine ungeahnte Kraft, egoistische Menschen zu verändern, die Ketten der Sünde zu brechen. Wir müssen eine Erklärung finden, die befriedigend ist, die das dem Phänomen Rechnung trägt. So, unsere erste Geschichte ist die Geschichte von Menschen, die stolperten über Jesus' Anspruch, über seine Werke und seine Worte und warnte uns vor der Gefahr der Vorurteilung, der vorgefassten Meinung, warnte uns vor der Gefahr, bei solchen Dingen zu beharren, die den objektiven Tatsachen nicht Rechnung tragen. Die zweite Geschichte. Es geht bezeichneterweise auch um die Wunderwerke Jesu. Herodes hatte auch ein Problem. Und die Wunderwerke stellten ihm dieses Problem dar. Er meinte auch, dass er wusste, wer Jesus war. Herodes meinte, dass Jesus der auferstandene Täufer war. Er war sehr beunruhigt, denn er meinte, dass er dieses unangenehme Kapitel schon längst abgeschlossen hat. Interessant ist es nicht wahr, dass die Kunde von Jesus Menschen beunruhigt. Der Gedanke von Jesus ist für viele Menschen höchst unangenehm. Nicht wohltuend. Ich meine, Chris Kindle beunruhigt niemand. Aber Jesus, wie er wirkte in der Heiligen Schrift und die Kunde von diesem Jesus, beunruhigt Menschen. Es erinnert sie an Jenseits. Seht ihr, Herodes hat eine sehr moderne Lebensphilosophie. Wisst ihr, Sünde ist immer modern. Seine Philosophie war, ich will das Leben hier und jetzt genießen. Er will das Leben mit vollen Zügen auskosten. Er hatte viel Geld, er baute sich einen Palast. Das ist interessant. Ich meine, schöne Kunstwerke umgeben ihn und wunderbare Bauten. Naja, der Mensch ist nicht geboren und dazu bestimmt, herumzuwühlen mit den Wühlmäusern und herumzukriechen mit dem Bauch auf der Erde. Der Mensch ist bestimmt dazu, auf zwei Beine zu stehen, über das Leben nachzudenken und die Schönheit des Lebens auch zu genießen. Aber sein Drang nach dem Genuss des Lebens uferte aus in Sünde, ganz einfach gesagt. Er sah eine Frau, die er begehrte. Er war nicht mit ihr verheiratet, sie war verheiratet mit seinem Bruder eigentlich. Er tat seine Frau weg und heiratete die andere Frau. Die andere Frau sah in ihm eine Chance, Königin zu werden, und natürlich nahm sie ihre Chance wahr. Wer in Hollywood würde sie jemals dafür kritisieren, dass sie aufsteigt? Und dieser Mann regiert über das ganze Land, ist Vorbild für das ganze Volk. Eigentlich die Leute, die uns Vorbilder und hergehalten werden in unserer Welt, sind ähnliche Leute. Sie wollen diese Welt genießen. Und selbst wenn es heißt Ehebruch und Mord, sie wollen Partys. Sie wollen feiern. Erlesene, gepflegte Speisen und Trank. Und um das Leben zu genießen, möglichst Gott aus ihrem Leben ausklammern. Aber ein Prophet kam und er hat irgendwie Herodes' Party ein bisschen beschädigt. Der Prophet kam und er redete von Sünde. Und er hat seine lange Finger ins Gesicht vom König getan und sagt: Freund, was du da machst er wollte das nicht sagen, das ist zu harmlos, mit der Frau deines Bruders. Das kannst du nicht tun. Nicht einmal du, der König. Und er warnte ihn über das Jenseits. Und er warnte ihn vor dem kommenden Gericht. Er hat gesagt, einer kommt mir nach. Und er wird taufen im Heiligen Geist und mit Feuer. Ein Sprechrohr Gottes, die Stimme Gottes, drang in Herodes' Party ein. Und so, Herodes hat die Stimme Gottes zum Schweigen gebracht. Er sperrte ihn ins Gefängnis und schließlich tötet er ihn. Und jetzt braucht Herodes nicht mehr an die kommende Welt zu denken. Er hat die Tür zu Jenseits geschlossen. Jetzt kann ich weiter sündigen. Jetzt kann ich dieses Leben königlich genießen. Aber auf einmal hört er von Wunderwerken. Und er legt die Information mit seinem Gewissen aus. Johannes der Täufer, zurückgekehrt von dem Tod. Wenn Johannes der Täufer auferstanden ist, gibt es auf diesem Planeten keinen sicheren Ort, für den der Gott und die große Ewigkeit ausschließen will, um hier eine kleine Party zu haben auf Erden. Schließt man nur alle Türen zur Jenseits, zur Ewigkeit, dann könnte man wunderbare Partys haben auf dieser Erde, nicht wahr? Es gibt keinen Gott. Es gibt kein Gericht. Wir können essen und trinken und fröhlich sein und machen, was wir wollen. Wir können diesseits königlich genießen, ohne Gott. Aber Herodes hatte einen Toten auf seinem Gewissen. Und wenn die Toten dann auferstehen, die große Ewigkeit spukt bei ihm im Kopf. Jesus geht in Herodes Keller und er raselt die Knochen von Johannes. Sieh, das ist der Einfluss, den Jesus hat an Menschen. Wer ist Jesus? Beachte, was er tut heute noch. Sein Name beunruhigt die berüchtigsten, hartgesottensten Sünden, die es gibt. Beunruhigt. Denn er wirft gewaltige Fragen auf. Fragen über die Ewigkeit, über den Himmel, über die Hölle. Und so Gott sandte Johannes. Und Johannes redete zu Herodes. Aber Herodes stand unter anderen Einflüssen. Denk zum Beispiel an die Party, an diese Feier, Geburtstagsfeier, und alle Adligen sind da. Eigentlich Herodes bezog sich sehr in seiner Regierung auf die Adligen. Er beorderte alle Adligen in den königlichen Hof in den Tagen seines Todes, und sein Befehl war, wenn er stirb, sollten alle Adligen des Landes umgebracht werden, damit das Land ein ordentliches Wehklagen anlässlich des Todes von Herodes hat. So ein Mensch war er. Die Adligen spielten eine Rolle in seinem Denken. Aber hier war er früher im Leben und noch bei Lebenskräften, doch ein bisschen über das Mittelalter, im mittleren Alter war er. Und seine Frau kannte ihn sehr gut. Sie wusste, sie könnte diesen Mann beeinflussen. Sie hat eine junge Tochter. Oh, sie war fesch. Eine junge Tochter der Königin, Enkelin des Kaisers in Rom. Und sie tanzte vor Herodes. Und Herodes da mit seinen Speisen und Tranken und ein bisschen angeheitert, und sie hat getanzt. Ich meine, es ist nicht gerade der Tanz, den du wahrscheinlich auf deiner Hochzeit gehabt hast, gell? Es war ein bisschen, in manchen Kreisen tanzen sie so. Und der Herodes, wow, seine Augen aufstangen und Und er hat sich ein bisschen versprochen. Ich gebe dir alles, was du willst. Aha. Die Frau hatte ihn, wo sie ihn wollte. Es war alles geplant. Ja, Herodes, ist ein sehr einfacher Wunsch. Ich meinte, ich möchte nicht die Hälfte deines Reiches, ich möchte ganz einfach den Kopf. Als Mittelpunkt dieses Festes, auf ein silbernes Tablett. Und Herodes denkt, Wahnsinn. Ihn zu töten. Was mich bisher zurückgehalten hat, war irgendwie die Wählergunsten draußen. Die Leute werden außer sich geraten, wenn sie draufkommen, dass ich den Propheten getötet habe. Aber ich hätte das machen lassen können auf ruhige und stille Art und Weise. Aber jetzt zu haben seinen Kopf als Mittelpunkt, als Zierde auf meinem Tisch vor allen Adligen des Landes, das ist mir zu viel. Aber er war gedrungen dazu. Er, der willentlich die Stimme Gottes zum Schweigen gebracht hat, dadurch, dass er Johannes eingesperrt hat. Jetzt, um seine Party zu genießen, muss er die Stimme Gottes endgültig zum Schweigen bringen. Seht ihr, Leute zögern, das zu tun. Sie meinen irgendwie, sie verdrängen die Stimme der Ewigkeit. Und sie wollen nur das Leben ein bisschen genießen. Und wenn sie älter werden, vielleicht, weißt du, dann wird es interessant. Aber endgültig den Propheten zu enthaupten, er schreckte davor, aber unter die Räder der öffentlichen Meinung und seiner Frau gekommen, angezogen und angelockt von seinen Genusstrieben. Tötete er ihn. Und jetzt ist sein Kopf auf dem silberne Schüssel. Aber Gott in seiner Gnade schickt in dieser Geschichte Jesus. Jesus ausgerüstet mit Wunderkräften. Was tut Herodes? Lukas fügt hinzu, dass er die Pharisäer gesandt hat, und die Pharisäer haben Jesus gewarnt. Herodes hat uns mitteilen lassen, sagt, wir sollen dir mitteilen, dass du aus seinem Gebiet bleiben sollst. Gott schickt seine Botschaft, und Herodes leugnet oder vertreibt die Stimme Gottes. Später im Leben wollte Herodes Jesus sehen. Er suchte ihn zu sehen, und endlich bekam er seine Chance. Der Gerichtsprozess. Und Herodes hatte die Aufgabe, Jesus zu verhören und einen Urteil über ihn zu fällen. Er stellte ihn alle möglichen Fragen. Er wollte einige übernatürliche Tricks sehen. Das wäre schon interessant, Jesus zu haben. Und tu was. Er hat nichts getan. Er hat nichts zu sagen. Der hat gar kein Wort gesagt. Die Stimme Gottes blieb stumm. Oh, liebe Geschwister, wie ernst ist das Leben? Am Ende der Tage hat Gott in seinem Sohn zu uns geredet. Oh Mensch, pass du auf, was du tust mit der Stimme. Verdrängst du die Stimme? Verwirfst du das Wort Gottes? Dann eines Tages wird die Stimme Gottes schweigen, ewiglich. Oh, die furchtbare Stille einer Seele, der Gott in aller Ewigkeit nie spricht. Herodes tragte nach Genuss. Nach dem kurzfristigen Genuss von allem, ohne Grinsen, ohne auf die Stimme Gottes zu achten, wo führte diese Genusssucht hin? Zu einer Party mit geladenen Gästen. Und dort als Mittelpunkt, als Zierde auf dem Tisch, der blutige Schädel des Sprachrohrs Gottes. Lasst uns dieses grässliche Fest verlassen. Und wir wollen zu einem anderen Bankett gehen. Hier ein anderer König. Und hier ein anderes Bankett. Ein Tisch, ja, noch ein Tisch, reichlich gedeckt. Ich meine, das Geschirr war ein bisschen anders in der Wüste. Aber reichlich gedeckt. Hier ist wunderbare Befriedigung, Geschwister. Der König bereitet einen Tisch in der Wüste. Wie? Er erhebt seine Augen gen Himmel und er segnet die Speisen. Auf einmal, das ist eine interessante Frage. Hat jemand irgendwie bei Herodes ein Tischgebet gesagt? Glaubst? Er erhebt seine Augen gen Himmel und er segnete die Speise und auf einmal ahnten Menschen etwas von der unsichtbaren Hand, die uns unser tägliches Brot reicht. Und das war für viele eine ganz neue Dimension von Leben. Die unsichtbare Hand reicht eine Geste seiner Freundschaft zu uns. Und ich möchte behaupten, dass ohne diese unsichtbare Hand gibt es auf Erden keine bleibende Befriedigung. Seitdem ich vor Jahren diesen Text, glaube ich, einigermaßen verstanden zu haben, hat mein Gebet beim Tisch sich verändert. Es ist nicht, dass ich nicht vorher dankbar war. Ich war dankbar vorher und ich habe Gott für das Essen gedankt und so weiter. Aber seitdem schlich eine Formulierung in mein Gebet, meine Kinder werden sicherlich wissen, was es ist, immer wieder bete ich, O Vater, wir danken dir für diese Gäste deiner Freundschaft. Das ist, was die Speise ist. Es ist eine Geste der Freundschaft Gottes an uns. Andere Christen sagen, wir danken dir für die Gaben. Es ist lustig, wenn nicht Christen da sind beim Tisch, was denken sie? Wir danken dir für die Gaben. Wir schauen um die Pakete herum. Ja, ja, die Gabe, die unsichtbare Hand Gottes reicht uns Essen da. Aber dieses Wunder, wie alle Zeichen des Herrn, war nicht geschleudert wie in ein Dreiring-Zirkus, wo die Leute etwas haben zu sehen und dauernd unterhalten werden müssen. Dieses Zeichen, er wollte etwas zeigen. An anderer Stelle erklärt er sich. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens, der vom Himmel heruntergekommen ist. Wer zu mir kommt, wird nie hungern. Wer an mich glaubt, wird nie dürsten. Hier redet er von der Erhaltung geistlichen Lebens einerseits und andererseits von einer dauerhaften Befriedigung. Nie hungern, nie dürsten. Leben ist mehr. Das ist eine Aussage von Freunden von mir in Deutschland, ihr Motto für ihr Tables und so weiter. Leben ist mehr, und Name unserer Universitätsarbeit. Das kommt aus Matthäus Kapitel 6. Leben ist mehr als Essen und Trinken und sich anziehen und so weiter und fortgehen. Leben ist mehr als der zeitliche Genuss der Gaben Gottes. Und dies, sagt Jesus, ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen. Oh, wie wunderbar es ist, Gott zu kennen. Und in den Gaben Gottes, sei das Sexualität oder sei das Speise oder Trank, die Gaben Gottes als Gästen seiner Freundschaft, Mittel der Gemeinschaft auch mit Gott, in den biblischen Rahmen, die er gesteckt hat. Und ich weiß nicht, was du da empfindest, aber lese ich die zwei Episoden gleich hintereinander, wie Matthäus sie schreibt, drängt sich die Frage auf, Fred, an welchem Bankett willst du teilnehmen? Zeitlicher Genuss jetzt und vergiss Gott und sein Wort. Möglichst schieb Gott zur Seite, geh vielleicht Sonntag in die Kirche, aber möglichst ohne Gott dein Leben genießen. Willst du die Ewigkeit verdrängen und Gott aus deinem Leben ausschließen? Und Leben genießen jetzt? Oder willst du mit dem König deine Augen zum Himmel erheben und in Jesus entdecken wirkliche Befriedigung? In Jesus finden das Brot des Lebens. Lasst uns dieses wunderbare Bankett verlassen, die Gemeinschaft mit Gott in der Wüste, und gehen wir in die finstere Nacht. Verse 22 bis 33. Während wir über den See rudern, türmen sich die Sturmwolken auf. Den Segel reißen wir ab, auch den Vorsegel. Und jetzt rudern wir so hart wie wir nur können. Aber der Wind ist uns entgegen. Wir kommen nicht voran. Im Gegenteil, es wird immer später. Jetzt ist es 3 in der Früh. Wir sind bald restlos fertig. Jesus klettert den Berg hinauf, um zu beten. Die Szene ist nicht weniger dramatisch heute als damals. Die Apostel schauten später auf dieses Ereignis zurück, wie auf so viele von jenseits der Auferstehung des Herrn. Und sie sahen in diesen Ereignissen unterwegs mit Messias eine Vorbereitung auf das weitere Leben, auf den Dienst nach seiner Auferstehung, wenn er von ihnen weggenommen wurde. Welche Lektionen werden sie dort gesehen haben? Ihr Meister, während sie rudern, in hin und her geworfen werden von Wind und Wellen, der Herr besteigt nicht einen Zweitausender, sondern steigt zum Himmel empor und sitzt jetzt zur Rechten der Majestät selbst, um dort für sie zu beten. Wenn Jesus zum Boot kommt, sagt er, fürchtet euch nicht, ich bin es. Nur in Matthäus lesen wir diese Worte. Petrus sagt, und wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Herr, wenn du es bist. Naja, sie meinten, es war ein Gespenst. Das ist eine gute Erklärung. Ein Gespenste sind vielleicht federleicht. Wie viel wiegt ein Gespenst? Und auf der Wasseroberfläche, das war kein Problem für ein Gespenst, wenn du so leicht bist. Oder hat er es anders gemeint? Wenn du es wirklich bist, befiehl mir. Wenn du es bist und du aufs Wasser gehen kannst, wenn du kannst, kannst du mich auch befähigen, auf dem Wasser zu gehen? Kannst du mir die Kraft geben, hör zu, ihr Bibelkenner, so zu wandeln, wie du gewandelt bist? Oh, Freunde, hier ist eine Lektion, wo man in der Tat in unserem Leben lernt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Petrus macht einen Schritt, nicht in Anmaßung jetzt, nicht Petrus, der sagen will, bah, ich habe übernatürliche Kräfte und ich muss die Möglichkeit erst nutzen, es ist nicht jeder, der unterwegs sein kann, aber Jesus, ich werde gehen, wandeln auf dem Wasser. Nein, Petrus, der langsam ahnt, wer das ist, der die Winde und die Wellen, der See, die gehorchen ihm. Das hat er einmal gelernt. Er hat erlebt die Vermehrung des Brotes und er weiß, was Jesus tun kann in dem Leben von Menschen. Eigentlich, wenn ich es überlege, wenn ich zurückdenke, warum ich glaube, dass Jesus der Sohn des Gottes ist, ich glaube, ein Grund ist, weil er mich kennt. Weißt du, was ich meine? Ich lese das Wort Gottes und ich sehe, dass ich so, dass er mich durchblickt wie eine frisch geputzte Fensterscheibe. Er kennt mich. Was er sagt über mich, ist wahr. Und Petrus jetzt konfrontiert mit Jesus auf dem Wasser. Er lernt, dass der Herr ihn befähigen konnte, auf dem Wasser zu gehen. Gott verwendet dieses Ereignis, um Petrus zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Die Pointe der Geschichte ist der letzte Vers. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wer sonst kann auf dem Wasser gehen? Denkt Petrus. Und wer sonst kann mich dazu befähigen? Was sollen wir von dieser Geschichte lernen? Lernen wir, dass es ganz toll wäre, an einem warmen Sommerabend auf dem Zellersee zu gehen? Ich meine, das wäre toll. Ich hätte nichts dagegen. Das würde mir sehr angenehm sein, irgendwie. Aber ist das, was Jesus hier sagen will? Oder ist es nicht vielmehr, dass wir hier vorgeschattet die Erfahrung von vielen Kindern Gottes in finsteren Nächten und in den Stürmen ihres Lebens haben? Der Sohn Gottes befähigt Menschen, schwierige Pfade im Leben zu gehen. Er befähigt sie, selbst auch so zu wandern, wie er gewandelt ist. Wir alle kennen die Redewendung, manche von uns kennen die Erfahrung, ich kann meinen Kopf kaum übers Wasser haben. Das las ich im übertragenen Sinn in einem Brief von meiner Schwester, als sie mitteilte, all das, was sie durchmacht mit einem Mann, mit dem sie 17 Jahre lang verheiratet war, der jahrelang sie hintergangen ist und sie war mitten des Gerichtsprozesses. Ich kann mein Kopf kaum übers Wasser haben. Manchmal muss der Christ durch tiefes und gefährliches Gewässer fahren. Die Stürme des Lebens kommen. Man lebt mit einem egoistischen, ungläubigen Partner. Ein Kind wird ertappt, er nimmt Drogen. Der Laborbefund lautet bösartig. Und auf einmal scheint es, dass die ganze Welt zusammenbricht. Und ich kann meinen Kopf kaum übers Wasser halten. Unser kleines Schiff, von Wellen gepeitscht, droht unterzugehen. Kann Jesus Christus mich befähigen, aufs Wasser zu gehen? Steht mehr als menschliche Kraft mir zur Verfügung? Oder ist das Ganze, dieses Christentumzeug, nur ein Gespinst? Nur der Mond reflektiert auf Wasser, auf Wellen. Sehe ich ihn kommen? Oder ist es nur aufschäumende Wellen? Kann ich erleben, dass der Herr mich befähigt, den schwierigen Weg mit übernatürlicher Kraft entlang zu gehen? Manchmal wollen Christen mit Petrus schreien, Herr, rette mich, wenn wir unser Kopf kaum übers Wasser halten können, wenn unser Glaube schwindet und wir sinken und wir fragen uns, ob wir überhaupt durchkommen. Beachte, was der Herr tut, Vers 23. Als er der Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Allerdings steht es nicht. Er gebetet hat, aber das ist offenbar der Fall. Er wird an seine Jünger gedacht haben, draußen kämpfen gegen Wind und Wellen. Du hier nieden in den Stürmen des Lebens, oben zu Recht in der Majestät, auf der Schaltstelle des Universums, verwendet er sich für dich. Wie der Schreiber an die Hebräer sagte, dieser Priester, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er völlig, bis aufs Äußerste erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Peggy und ich waren auf einer Konferenz in der Schweiz einmal, ein bekannter Prediger aus England war da, der erzählt, dass nach seinem Abschluss an Oxford University, dass er dann wiederum übersiedeln musste. Er hat während der Zeit seiner Dissertation gepredigt in verschiedenen bekannten Gemeinden dort ausgeholfen, ist immer wieder umgezogen. Es war vielleicht der vierte oder fünfte Umzug innerhalb 2 Jahre und die sollten den ältesten Buben an dem Tag zur Schule bringen. Das Kind war sehr ruhig im Auto. Sie kamen zur Schule, das Kind stieg nicht aus. Es weigerte sich, aus dem Auto zu steigen. Ein langes Gespräch mit viel Zureden begann. Du kannst es tun. Nein, ich habe meine Freunde immer wieder verloren und ich gehe nicht in die Schule. Er weigerte sich hineinzugehen. Und dann sein Vater sagte Folgendes. Junge, wenn du aufstehst und in die Schule gehst, ich verspreche dir, ich fahre nach Hause zu meinem Büro und ich werde den ganzen Tag nur für dich beten, bis die Schule vorbei ist. Der Junge stand auf in der Kraft dieser Verheißung und ging zur Schule und schaffte dann den schweren Übergang in eine neue Lebenssituation. Kraft des Gebetes seines Vaters. Droste du unterzugehen in den Stürmen des Lebens, in den Situationen, die du scheinbar nicht verändern kannst. In der Auseinandersetzung vielleicht mit deiner Persönlichkeit, du kommst einfach nicht voran in der Auseinandersetzung, im Sturm des Lebens, Dinge von außerhalb, die eindringen, dann steh auf. Und geh weiter in der Kraft des Wissens, dass einer zur Rechten der Majestät verwendet sich für dich. So wunderbar, die Tatsache ist, dass unser Herr für uns betet, bleibt unser Priester nicht nur auf dem gewaltigen Berg zur Rechten Gottes. Vers 25, er kommt zu uns. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Sie meinten, es wäre ein Gespenst, sie schrien vor Furcht. Und er sprach, ich bin es. Fürchte euch nicht. Er kommt zu uns. Und hier ist eine Vorerfüllung, ein wunderbares Zeichen. Zeichenhaftes Ereignis, das uns erinnert an sein Versprechen an seine Jünger später. Wenn er sie in dem letzten Abend zusammen vorbereitete auf seinen Weggang. In diese Rede oder Gespräch im obersten Saal, wo er sagt, ich lasst euer Herz nicht bestürzt werden, ich gehe zum Vaterhaus und ich werde kommen und euch zu mir bringen. Aber mittlerweile, in der Zwischenzeit, ich lasse euch nicht allein. Vers 18. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Natürlich, wir denken an die Wiederkunft Christi. Aber er kam nicht zu den Jüngern, mit denen er hier redete, durch die Wiederkunft Christi. Er ist immer noch nicht gekommen. Aber sie sind immer wieder gekommen. Ist es nicht wahr? Sie fürchteten sich. Der Rädelsführer war tot. Was würde man mit seiner Gefolgschaft tun? Sie versperrten die Tür. Sie verriegelten jedes Fenster. Und sie zitterten zusammen in Jerusalem Stadt. Und auf einmal war er in ihrer Mitte. Er zeigte ihnen seine Hände, seine Füße, seine Wundmale. Er sagt, fürchtet euch nicht. Friede euch. Immer wieder ist er gekommen zu Menschen, die sich gefürchtet haben, sich allein gelassen, Gefahren ausgesetzt. Ist er gekommen. Zeigt uns die Grundlage unseres Friedens mit Gott. Seine Wunde. Denn wenn Gott, so argumentiert Paulus, seinen eigenen nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles geben? Andere Jünger waren niedergeschlagen, sie blieben nicht in die Stadt, sie gingen von Jerusalem hinweg. Ihre Hoffnungen geschmettert auf Golgatha waren sie unterwegs nach Emmaus. Ein Fremder gesellt sich zu ihnen. Er beginnt mit ihnen zu reden über die Ereignisse des vorigen Tages und er redet mit ungeahnter Einsicht von den Aussagen des Alten Testaments. Ihr Herzen entbrannte mit neuer Hoffnung und Zuversicht. Und auf einmal, als er das Brot in die Hand nahm, wie er einmal vor 5000 getan hat, wie er es brach, es war wie ein heiliger Vorgang in seinen Händen, erkannten sie, er war zu ihnen gekommen. In ihrer Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit kam er zu ihnen und die Hoffnung, wie Paulus schreibt, und Ermunterung der Schriften, ist er zu ihnen gekommen. Römer 4, 14. Die ganze Nacht hindurch arbeiteten sie vergebens. Ein Fremder vom Strand auf Russ werft das Netz auf die rechte Seite. Sie werfen es aus. Aussichtslos natürlich. Aber haben einen großen Fang umfasst. 153 große Fische. Weißt du, Johannes ist jetzt bekehrt und er sagt nicht wie groß. Die Versuchung von Fischelatein ist sehr groß. Aber sie waren sehr große Fische und er hat sie gezählt. 153. Und ist es nicht so, haben wir das nicht erlebt? In unserem Leben, wir arbeiten und mühen und arbeiten und mühen und es bringt überhaupt nichts. Und auf einmal kommt der Segen und wir nachträglich erst erkennen, das war der Herr. Der Herr ist da in unserer Arbeit. Rund um sie herum toben der Wind und die Wellen. Sie trauen ihr Augen nicht. Einer kommt. Es ist der Herr. Er steigt in ihr Boot und der Wind legt sich. Gottes Kinder haben das häufiger erlebt. Manchmal die Lösung ihres Problems, manchmal nicht. Manchmal bloß die beruhigende Tatsache, der Herr ist bei mir im Boot. Martin Fellinger erzählte uns, Bill McDonald und einige andere von uns, ich weiß nicht, ein, zwei Monate vor seinem Heimgang, dass der Herr ihn besucht hat. Ja, ich weiß nicht, was er gemeint hat. Ich brauche auch nicht wissen. Aber der Herr hat ihn besucht. Er war dort im Zimmer. Er badete ihn mit seiner Liebe. Und auf einmal, trotz Schmerz und all das, was ihm auch bevorstand, alles war auf einmal anders. Der Herr kam zu ihm. Peggy und ich haben das auch erlebt. Eines Morgens um 5. in der Früh, als ich aus der Dusche kam, mit Badetuch umwickelt, ging ich ins Zimmer, um unser Baby einmal zu sehen. Wir waren so begeistert von ihm. Und ich schaute, und mit meinen Fachkenntnissen, meinen Erfahrungen, ich meine, ich wusste sofort, das Kind ist tot. Ich nahm in meinen Armen, die Starre war schon länger tot in der Nacht. Es war wie Winden, die tobten um uns herum. Es war, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Man schreit nicht willentlich. Eigentlich kommt das ohne Erklärung von tief im Herzen. Ein Schrei, den man eigentlich nie mit Theaterkünste machen könnte. Und dann ist der Herr gekommen. Er ist gekommen in der Form eines Liedes aus dem Alten Testament. Es war, als ob, kann euch sagen, glaube meine Frau, ich bestätige das auch, dass der Herr ist zu uns gekommen. Um uns herum tobten die Ereignisse. Man hört die Sirene, der Gerichtsmediziner kommt nach der Rettung, der Gerichtsmediziner stellt die Fragen, er schaut die Leiche an, die Lage an, die Polizei kommt, die Polizei stellt Fragen und wir reden. Aber wir hatten eine unheimliche Ruhe. Psalm 59, Verse 16 und 17. Die Polizistin war nah an Zusammenbruch und Jean Gibson dann, er kam, als sie saß im Auto und weinte. Sie war überwältigt von dem, was sie sah, was der Herr tat in uns. Ja, Geschwister, es gibt Stürme im Leben, die drohen zu groß zu sein. Der Herr betet für uns. Und mehr als das. Nicht tagtäglich. Wir reden hier nicht über einen Zirkus. Ich kann es nicht erklären, du kannst nicht herbeisehnen oder herbeibeten und fasten, aber der Herr kommt zu den Seinen. Und dann drittens, Vers 51. Vers 31, entschuldige. 30. Als Petrus den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Petrus hatte im Glauben begonnen. Ich meine, das war sehr schwer. Ich kann mir vorstellen, der Herr sagt, komm, und da bin ich im Boot, gell? Und ich sage, oh, jetzt habe ich meinen Mund aufgerissen, jetzt muss ich es tun, gell? Und ich halte fest ans Boot und einen Fuß an dem Wasser, gell? Ausprobieren den zweiten Fuß und dann ich hänge immer noch hier an dem Boot, gell? Und dann langsam die Erde. Dann kommt Wind und Wellen und Petrus, der im Glauben begonnen hat, wird schwach im Glauben und beginnt zu sinken. Du hast gut begonnen, Petrus. Hast du gut begonnen? Hast du je das Gefühl, dass du sinkst? Dass du es verlieren wirst? Und nicht nur deine Nerven, sondern auch dein Heil? Hast du je das Gefühl, ich sinke und es ist bald vorbei? Was tat Jesus, der Herr, als Petrus im Glauben schwankte und zu sinken drohte? Ja, du sagst, Jesus hat ihn den Kopf tüchtig gewaschen. Ja, das tat er, oder? Aber nicht am Anfang. Er hat nicht gesagt, du Kleingläubiger, du musst mehr glauben. Petrus, du musst mehr glauben. So Petrus ist da. Manche christliche Seelsorger sagen das. Leute haben Zweifel, Leute sind einfach restlos verzweifelt über ihr Leben und fragen sich, welche Richtung ist oben und welche ist unten. Und der Seelsorger sagt, du musst mehr glauben. Der hat nicht gesagt, du Kleingläubiger, du! Gab ihm einen gescheiten Fußtritt. Nicht so schnell, was tat er? Er tat Folgendes.
Als er zu singen begann, er klingelte. Und dann tat er ihn. Warte die Meinung vor.
Er ist bereit, Petrus zurück zum Boot zu tragen, wenn Petrus nicht gehen kann. Er ist bereit, uns zu tragen, bis wir wieder gehen können. Oh, der starke Arm des Sohnes Gottes hält ihn über das Wasser. Petrus, ich sinke, rette mich. Was anders sagt er als ich? Glaube, ich kann mein Haupt nicht länger übers Wasser halten. Und als letzte Maßnahme ergriff ihn der Herr. Jesus sagte, komm. Kommt her, all ihr mühselig. Und wir machen einen Schritt ihm entgegen und wir erfahren es, dass wir im Glauben wackeln. Und er greift uns. Er rettet uns. Denn siehe da, Niemand kann uns aus seiner starken Hand reißen. In den Stürmen des Lebens, in unserem Alltag, lernen wir zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und langsam auch nicht nur durch Lesen, sondern in Erfahrung und Erkenntnis. Wir erkennen und erproben die Tatsache, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Machen wir eine Pause.